Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren.
HR2 Kultur.
Aus urheberrechtlichen Gründen können wir leider im Podcast-Angebot die Musiktitel des nachfolgenden Gesprächs nicht voll ausspielen. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir die Musikstücke ausblenden. In der Sendefassung von HR2 Kultur, Montag bis Freitag ab 12.05 Uhr und ab 23.05 Uhr als Wiederholung am gleichen Tag, sind natürlich alle Musiktitel in voller Länge zu hören.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Am Tisch mit Titus Eberhard Dittmann, Skaterlegende, auf Englisch Lord of the Board, Begründer des Skatens als Kultsport in Deutschland, Unternehmer und neuerdings auch tatkräftiger Helfer in Afghanistan. Gastgeber ist Konrad Ley. Herr Dittmann, freuen Sie sich eigentlich, nach dem römischen Kaiser Titus benannt zu sein? Der ist ja immerhin als ein idealer Herrscher in die Geschichte eingegangen.
Oh ja, zumindest stört es mich nicht. Was ich gut finde an dem Namen ist, dass er halt so selten vorkommt und von daher ein relatives Alleinstellungsmerkmal hat und da aus dem Namen eine Marke geworden ist, ist das natürlich ganz hervorragend.
Wie Aber würde der Name sich das hat Ihnen auch schon mal Schwierigkeiten während des Studiums gemacht.
Ja, das war mehr der Name Eberhard, der mir Schwierigkeiten gemacht hat, also der jetzt zweite und früher überhaupt nicht vorhandene, weil geboren bin ich als Eberhard. Aber schon in Kindergartenzeiten hat mein Bruder mich Titus genannt. Also da muss ich so 3-4 Jahre alt gewesen sein. Und ich nehme an, er hat da irgendwie Prinz Eisenherz mit den alten Römern verwechselt. Keine Ahnung, meine Mutter hatte mir so einen Bubikopf schneiden lassen, weil ich sollte eigentlich ein Mädchen werden. Und dann ist da so ein Rosslöffel gekommen und ich glaube, deswegen hat sie mir so eine kleine Mädchenfrisur am Anfang, als ich mich noch nicht wehren konnte, verpasst. Und mein Bruder hat mich dann Titus genannt. Das hat sich ja dann durchgesetzt. Sogar meine Eltern haben mich dann Titus genannt, alle Lehrer haben mich Titus genannt und dann hatte ich irgendwann hier in Münster, hatte ich halt das Schwierigkeit, ich konnte mich nicht zum Examen anmelden, weil alle Professoren nur den Namen Titus kannten. Alle meine Scheine waren auf Titus Dittmann. Ja, und mein Pass stand Eberhard Dittmann. Und das ist dann natürlich ein Problem, wenn man Examen machen will. Aber dann war der leichtere Weg, zum Standesamt zu gehen und den Titus offiziell eintragen zu lassen.
Und seitdem heißen Sie Titus und die Marke heißt auch Titus. Damals haben Sie nach dem Studium von Sport und Geografie sind Sie dann Lehrer geworden, später Studienrat geworden und im Rahmen einer Sport-AG Fürst. Skateboard war dann die Frage, ja, woher denn eigentlich die Bretter nehmen? Wie haben Sie es gelöst?
Ja, ich bin, bin ich hier in Münster rumgelaufen und habe mir die Läden gesucht, die noch aus dem ersten Skateboard-Boom der 70er Jahre noch ein paar Bretter über hatten. Das war aber sehr schnell erschöpft. Auch die Großhändler Deutschlands haben eigentlich mehr oder weniger den Import eingestellt. Und dann stand ich halt da und blieb mir nichts anderes übrig. Als engagierter Lehrer bin ich dann nach USA geflogen, habe mir die erste Reisetasche vollgepackt, die durch den Zoll geschmuggelt, weil schließlich war ich ja engagierter Lehrer und habe es nur für meine Schüler gemacht, also ohne schlechten Gewissen. Kein Zoll bezahlt, keine Mehrwertsteuer bezahlt und wirklich zu amerikanischen Fabrikpreisen hier an meine Schüler verkauft. Klar, dass ich das sofort rumgesprochen hat und das hat gar nicht lange gedauert. Da war ich so der Ansprechpartner aller übrig gebliebenen Skateboarder in Europa.
Ja, woher kommt eigentlich die Affinität zum Skaten bei Ihnen? Wie kamen Sie drauf, Ihr zweites Staatsexamen dem Thema Skateboard im Schulsportunterricht zu widmen?
Ja, das waren wiederum die Skateboarder schuld. Die Kids, die mich am Asi-Hügel kennengelernt haben beim Skateboardfahren. Und als ich dann als Referendar in die Schule kam, haben die mich natürlich angesprochen. Können wir nicht eine Schülersportgemeinschaft im Skateboardfahren machen? Und dann habe ich gedacht, Titus, sei clever. Hab beim Schulkollegium durchgeboxt, dass ich sozusagen die erste wissenschaftliche Arbeit über Skateboardfahren weltweit schreiben darf. Das hatte sehr große Vorteile, weil 50% meines Stundensolls waren dann Skateboardfahren, was ich so gerne gemacht habe. Der Nachteil war, wenn man die erste wissenschaftliche Arbeit weltweit schreibt, dann gibt's keine Arbeit, in die man mal reingucken kann.
Na gut, aber Sie hatten die Verbindung von Theorie und Praxis, das ist ja auch was wert.
Auf alle Fälle, aber es war halt sehr viel Arbeit, weil man dann alles wirklich von Grund auf selbst recherchieren muss. Zum Skateboardfahren selbst bin ich eigentlich wirklich ganz zufällig gekommen. Ich war ja immerhin schon Ende 20, mit 29 habe ich das erste Mal auf dem Skateboard gestanden. Vorher habe ich mich so mit diesen, heute würde man sagen, Action-Sports, Fun-Sport-Arten beschäftigt. Das war eine schöne Zeit, ich konnte also in unglaublich unglaublich vielen Sportarten Pionier sein. Ich war einer der ersten Drachenflieger, die es überhaupt hier in Deutschland gegeben hat. Da gab es noch keinen Flugschein. Wir haben uns die Geräte genommen und haben fast alle Berge erst beflogen, die es in Deutschland gibt. Ich war mit beim Windsurfen ganz, ganz vorne dabei.
Snowboarding,
die erste Snowboard-Weltmeisterschaft mitgefahren. Aber das waren in meinen damaligen Sportstudentenaugen dann alles seriöse Dinge. Aber das Skateboard, das wurde in den Medien in den 70er Jahren doch als sehr unseriös oder als Kinderkram dargestellt. Naja, und da konnte ich als erwachsener Sportstudent natürlich schlecht skateboarden. Aber dann habe ich das irgendwann hier in Münster live am Asihügel gesehen. Und da wurde mir als angehender Pädagoge wirklich sofort klar, was das für ein tolles Werkzeug ist, um mit Jugendlichen zu arbeiten. Diese Sinn- und identitätsstiftende Wirkung, die habe ich dann auch sehr, sehr schnell am eigenen Leibe gespürt.
Ja, und dann ging es ja im Grunde gleich los. Sie hatten dann ein Kellerlokal, Titus Rollsport, eröffnet, zusammen mit ihrer Frau, damals in weit entfernten Jahren 1978, hatte ihre Frau einen Reisegewerbeschein da beantragt. Und dann ging's los.
Ja, ich war ja schließlich Beamter. Ich durfte ja...
Sie durften nicht als Studienrat, ja.
Natürlich überhaupt nicht. Also lief das Ganze offiziell über meine Frau. Ich bin morgens zur Schule gegangen, habe unterrichtet. Das wurde dann wirklich so viel, dass meine Frau ihr Studium unterbrochen hat. Seit 30 Jahren unterbricht sie also immer noch. Und dann ist irgendwann tatsächlich ein dickes Business draus geworden.
Ja, und plötzlich waren es bundesweit 30 Shops und sie haben die erste Weltmeisterschaft im Skateboarding hier nach Münster gebracht, die Münster Monster Mastership.
Genau.
Ja. Und so ging das weiter.
Hat natürlich klein angefangen. Am Anfang war das keine Weltmeisterschaft, sondern wirklich so ein Backyard-Contest auf dem Parkplatz des Stadtbades Ost hier in Münster. Und waren mehr Starter da als Zuschauer. Aber das hat sich dann relativ schnell entwickelt. Und auch im zweiten Jahr stand eigentlich schon dieser Name fest, weil es waren tatsächlich schon beim ersten Mal, weil das der einzige Contest war, der überhaupt weltweit noch stattgefunden hat und damals kreiert wurde, dann waren schon gleich vom ersten Mal Engländer da. Und die konnten das Münster immer so schlecht aussprechen. Und deswegen fanden die das, die haben uns dann einfach irgendwann die Münster Monster genannt. Und daraus ist dann Münster Monster Mastership geworden.
Münster Monster Mastership. Ja, und sie waren da äußerst engagiert, so engagiert, dass sie es mit diesem Beamtendasein kaum noch verbinden konnten. Und 1984, nach 4 Jahren Lehrtätigkeit, hatten sie das beendet. Ja, woher haben sie eigentlich die Kraft genommen, sich jetzt ganz auf Skateboarding zu verlegen und jetzt als Jungunternehmer damals zu beginnen und das Schulpult gegen das Rollbrett auszutauschen?
Also ich glaube, wenn man nachdenken muss, wo man die Kraft jetzt hernehmen soll, dann sollte man sowas überhaupt nicht machen. Entweder die Power ist da und die Unruhe steckt in einem, aber sowas kann man nicht planen. Ich könnte das vielleicht so, es gehört zu meinem Leben, weil egal in welche Ecke ich so jetzt zurückblicke, es war eigentlich immer dasselbe. Ich habe dann irgendwann gespürt, das will ich jetzt, das muss ich machen und dann waren mir alle Konsequenzen egal, dann habe ich das einfach durchgezogen. Deswegen, wir machen gerade so eine kleine filmische Dokumentation von mir und da wird auch der Titel sein, Titus Brett vorm Kopf oder man könnte auch sagen, mach dein Ding oder wie auch immer. Also zieht sich durch mein ganzes Leben und es macht mir immer noch Spaß, mein Ding zu machen.
Nun gut, dann war es so, Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre sind auch andere auf den Trichter gekommen, Leute, mit denen sie früher zusammengearbeitet haben, ihre Mitarbeiter haben sich selbstständig gemacht, sie sind nun als Konkurrenten auf dem Markt aufgetreten und haben gesagt, schaut mal, er, der ehemalige Lehrer, der ist immer noch dabei. Inzwischen ist er ja auch etwas älter geworden, nicht mehr ganz so jung und wollte wirklich nach wie vor zu dem gehen. Wie haben Sie reagiert?
Ja, ich meine, das ist so der Lauf der Dinge. Damals habe ich das anders gesehen als heute. Heute im Rückblick vergleiche ich das so ein bisschen mit einer wirtschaftlichen Pubertät, sage ich mal. Wenn jemand in meinem Schatten groß wird, dann ist natürlich irgendwann, genau wie bei einem Jugendlichen, der irgendwann das Bedürfnis hat, die eigene Identität zu haben, zu Hause auf den Tisch zu kloppen und sagen so, und das ist dann manchmal mit Schmerzen verbunden, wenn der Vater nicht loslassen kann und das Kind sich mit Gewalt befreien muss. Und geschäftlich gesehen ist so was Ähnliches dann in unserem Unternehmen passiert. Wir waren ja schließlich die Einzigen, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben. Wir haben fast 100% des Marktes. Ich meine, das ist ja pervers, wenn ich mir das heute überlege. Aber ich war ja Lehrer, für mich war alles normal, was ich so erfahren habe. Und wenn man dann 100% des Marktes bedient, dann hält man das für normal. Heute weiß ich, dass das wirklich eine unglaublich anormale Situation war. Und von daher sehe ich das natürlich alles komplett anders.
Und das war ja die Zeit der immerwährenden Prosperität. Wir erinnern uns an die 80er und dann auch beginnenden 90er Jahre. Und Ihr Unternehmen ist immer weiter prosperiert. Und man kann gar nicht aufzählen, was das alles war. Ein Unternehmensnetzwerk, Einzelhandel, Großhandel, Versand, Franchising, was da alles zusammenkam.
Verlag. Ein Verlag. Im Medienbereich waren wir extrem stark, weil das war ja überall eine Lücke. Und die Kompetenz war in den traditionellen Medienhäusern nicht vorhanden von dieser Jugendkultur und von daher haben wir einfach die ganze Lücke ausgefüllt. Wir haben ja sogar ein Fernsehformat gehabt, Titus TV auf MTV. Wir haben die Skateboard-Bücher verlegt, ein deutschsprachiges Skateboard-Magazin verlegt, was dann europaweit zum größten wurde und so weiter und so weiter.
Und das Motto, was war das Motto? Wahrscheinlich Only the Sky is the Limit.
Ja, da habe ich nicht groß drüber nachgedacht. Es hat einfach Spaß gemacht. Ich habe Gas gegeben und überall, wo ich mich da noch verwirklichen konnte, das habe ich dann gemacht. Und ich hatte ja auch ein gutes Team und alles hat sich irgendwie konzentriert auf Münster. Also im Nachhinein war schon eine geile Zeit.
Kommen wir noch mal einen Augenblick zu dem Skaten selbst. Was ist ja eigentlich das Besondere dann an diesem Sportgerät, diesem Brett?
Das kann man von unterschiedlichen Seiten beleuchten. Als Pädagoge fange ich mal an mit dem Ausdrucksmittel, was Jugendliche brauchen in einer Orientierungsphase, um eine Identität zu stiften, um Selbstbewusstsein aufzubauen und überhaupt, ich sag mal, ein brauchbares Mitglied unserer Gesellschaft zu werden. Und da eignet sich das Skateboarden ganz, ganz fantastisch, weil es, ich würde mal sagen, so ziemlich erwachsenuntauglich ist. Und in unserer jugendorientierten Welt von heute wird ja jede Jugendkultur sofort von der Erwachsenenwelt adaptiert. Also das Ausdrucksmittel wird förmlich den Jugendlichen geklaut. Ich nehme mal Inlineskate, was auch so entstanden ist als Jugendkultur. Aber da jeder jung sein will, kauft man sich natürlich gleich ein paar Inlineskates, rollert um die Seen und was weiß ich. Und schon genau diese pubertierende Generation kriegt dann Pickel, wenn sie schon Inlineskate sehen. Und heute ist es so, dass entweder die Erwachsenen und auch die Kinder, wo die Eltern noch die Heroes sind, die fahren Inlineskates, aber dazwischen findet man es kaum. Das hat halt dazu geführt, dass das Skateboarden auch so eine starke, starke Jugendkultur geworden ist. Es ist mit Abstand die stärkste Jugendkultur, die je aus dem Sportbereich entstanden ist. Also ich lasse Musik jetzt mal draußen, da sind ja viel stärkere Jugendkulturen unterwegs. Aber aus dem Sportbereich ist eine Jugendkultur entstanden, die man fast mit diesen Musikjugendkulturen von der Ausdrucksstärke vergleichen kann. Und das liegt wirklich daran, dass seit 30 Jahren das von Jugendlichen als reinrassiges Ausdrucksmittel auch benutzt werden kann. Sicherlich fahren jetzt auch Erwachsene inzwischen Skateboard, aber die kommen fast hundertprozentig alle aus einer Generation, wo sie als Jugendliche oder als Kinder das Skateboardfahren gelernt haben und das in die Erwachsenenwelt mit rübergenommen haben. Also wenn ich Erwachsenen untauglich sage, meine ich, dass ich eigentlich ein 50-Jähriger, der bis dahin noch nie Skateboard gefahren ist, eigentlich so gut wie überhaupt nicht auf das Skateboard stellt und versucht hat noch zu lernen, weil es ist wirklich feinmotorisch so komplex und so anspruchsvoll, dass kein Erwachsener Sinn darin sieht, 8 Stunden am Tag rund das ganze Jahr bis vor dem Treppengeländer zu stehen und zu versuchen, 10 Stufen zu springen oder auf der Treppengeländer zu springen.
Na gut, das ist das eine. Die Erwachsenen würden sich womöglich gleich die Haxen und sonstige Knochen brechen.
Das kommt hinzu.
Aber die andere Seite, wenn Sie sagen, es ist Erwachsenen untauglich, ja, ist es Jugendlichen tauglich? Gemeinhin sagt man so, die Jugendlichen, jetzt spreche ich mal wieder Sie als Pädagoge an, die Jugendlichen, die haben doch keine Lust zu üben. Immer dieses Repetitive, dauernd wiederholen. Und beim Skateboarden sehen wir ja jetzt genau dieses. Die wiederholen stundenlang ihre Übungen. Da haben sie plötzlich keine Bedenken, dauernd zu üben. Das, was in anderem Zusammenhang ein Problem wäre.
Ja, aber das Problem liegt nicht darin, dass Jugendliche keinen Bock haben, Leistung zu bringen, sondern das Problem liegt daran, dass die Jugendlichen sich nach Möglichkeit nicht zwingen lassen möchten, zu einem bestimmten Zeitpunkt an einer bestimmten Übungsstätte zu sein und dort dann diese Übungen zu absolvieren. Ich fand das früher auch immer so super, wenn in Interviews meine Skateboardgruppe gefragt wurde, ja, wie oft trainiert ihr denn? Dann sagen alle, wir trainieren überhaupt nicht. Ich habe die aber jeden Tag 8 Stunden Fernsehen, nur das war kein Trainieren, das war Bedürfnis. Jetzt, also es ist die Sichtweise, wie man rangeht, wenn man unter Zwang oder ja auch unter gemeintem Zwang oder wie auch immer das absolvieren muss, dann ist das eine andere Geschichte, als wenn man selber heiß drauf ist, brennt und dann spürt man das nicht, dass das Training ist.
Also da besteht doch ein Unterschied zum Violinunterricht.
Auf alle Fälle, aber das ist auch gerade die Stärke des Skateboardens, weil das halt dieses Bedürfnis, es zu machen, unglaublich schürt und ja einfach eine ganze Generation bewegt.
Ja, wollen wir ein bisschen Musik hören? Was haben Sie als erstes mitgebracht, Herr Dietmann?
Ja, Frank Zappa. Also da habe ich immer schöne Gedanken an früher. Und so ein bisschen passt das ja auch in den Rahmen, weil er war ja damals auch schon jemand, der musikalisch an den Normen gekratzt hat. Und mir ist grundsätzlich erstmal jeder sympathisch, der an den Normen kratzt und alles hinterfragt und sagt, ist das überhaupt sinnvoll oder kann man das vielleicht besser und anders machen?
Und der Song, wie heißt er?
Pajama People.
I wish they'd all go away. Pajama people, it's a pajama people special. Take one home with you.
Auf HR2 Kultur ist heute zu Gast der Vater der deutschen Skateboard-Szene und Europas erfolgreichster Skateboard-Händler. Titus Dietmann, Gastgeber ist Konrad Ley. Ja, Herr Dietmann, die Erfolgsgeschichte ging noch weiter. Im Jahr 2001 wurden Sie dann Entrepreneur des Jahres, Unternehmer des Jahres von Manager Magazin gewählt. Sie erhielten den Wirtschaftspreis der Stadt Münster, wo Sie zu Hause sind. Ja, zu jener Zeit, 2001, 2002, man kann die Superlative kaum aufzählen. Bundesweit 30 Läden, 550 Mitarbeiter, 20 Tochterfirmen. Wir hatten schon gesagt, Großhandel, Einzelhändler, Modeproduzent, Eventmanager, im Mediengeschäft tätiger, Logistiker, 90 Millionen Euro Umsatz und so weiter und so weiter. Und dann kam die existenzielle Krise. Wie kam's?
Das liegt daran, dass ich eigentlich ein sehr sportlich orientierter, ehrgeiziger Mensch bin und auch, sonst würde ich keine Autorennen fahren und diese ganzen Dinge machen, halt auch gerne gewinnen möchte und Grenzen suche. Und von daher, ich habe das Geschäft eigentlich auch wie eine Sportart gesehen und es hat einfach Spaß gemacht, dann immer noch mal ein bisschen Gas zu geben und zu sehen, wo ist der Grenzbereich und wie kommt man sicher durch den Grenzbereich. Naja, und wenn man so hart am Limit fährt, dann kann man halt irgendwann auch mal den Grip verlieren und landet in der Leitplanke. Und das ist wirtschaftlich halt auch passiert.
Und die Leitplanke, die hing mit der Börse zusammen. Sie wollten an die Börse gehen.
Genau, und das noch nicht mal aus Überzeugung. Daraus habe ich auch gelernt. Also ich habe eigentlich mein eigenes Prinzip verlassen. Mach dein Ding. Also davon, wofür man brennt, wovon man überzeugt ist, das auch wirklich gegen alle Widerstände durchzuboxen. In dem Falle war es mein gekränktes Ego so ein bisschen. Also wir haben ja eben über die Anfang 90er Jahre gesprochen, wo ich dann plötzlich nicht mehr alleine im Markt war und Partner, Mitbewerber, also plötzlich aus Mitarbeitern Bewerber wurden und plötzlich las ich in den Gazetten die neue Börsenidee und mir kam diese Geschäftsidee so verdammt bekannt vor. Und ja, wie das so ist, es waren ja nun mal ausgerechnet meine ehemaligen Partner, da habe ich gedacht, nee, da darf nicht sein, lieber tot als zweiter. Und das mit dem Tod hat dann fast geklappt.
Hat fast geklappt und Sie haben sich dann Investoren an Bord geholt, mit denen es auch gelungen ist, den Umsatz enorm aufzublasen.
Ja, das war so die ganz typische normale Geschichte. Es wird Geld reingepackt, dann kauft man sich erst man ein paar Firmen und dadurch verdoppelt man den Umsatz. So wird ja eine Börsenstory gemacht und das wurde auch bei uns gemacht. Aber der Börsencrash kam halt schneller als bei uns die Vorbereitungen zum Börsengang fertig waren.
Tja, und dann war die Frage, die Investoren hatten Sie ja nun mal schon an Bord und hatten denen auch bestimmte Mitspracherechte gegeben. Die waren ja dann auch im Vorstand.
Ja, nicht im Vorstand. Also ich habe den Fehler gemacht. Gott, ich meine, ich bin Pädagoge und unglaublich schnell bis in extreme Dimensionen hochgeschossen. Ich glaube, wir haben das auch alles ganz gut hinbekommen, aber ich hatte halt noch nicht die Erfahrung, dass auch mal was schiefgehen kann. Und von daher sah ich überhaupt kein Problem damit. Es waren zwei Investoren. Wir hatten einen dreiköpfigen Aufsichtsrat. Und jeder wollte von den Investoren unbedingt einen Sitz im Aufsichtsrat haben. Und ich habe gedacht, ja Gott, was soll's, gebe ich denen halt einen Sitz im Aufsichtsrat. Als es dann schlecht lief und die meinten, sie müssten jetzt in der Operativen irgendwas bewegen, war das natürlich ein riesen Nachteil, wenn die eine Mehrheit haben im Aufsichtsrat, der wiederum den Vorstand bestimmt. Und schon hatten meine Frau und ich plötzlich einige Vorstände an der Seite, sodass wir nicht mehr die Mehrheit hatten in einem Unternehmen, wo wir aber 2/3 Mehrheit an Gesellschafteranteil hatten. Ja, dann ist das Leben dann nicht mehr so angenehm. Und wenn Dallas, Denver Clan alles in Münster stattfindet und sich die Inhaber eines Unternehmens bekämpfen, dann kann sich das Unternehmen nicht mehr positiv entwickeln. Und deswegen ging es nur noch bergab.
Im Grunde ist es ja eine ziemlich klassische Geschichte, die Sie da hingelegt haben.
Ja, klar, man muss ja alles im Leben mal erlebt haben. Ne?
Weil die Investoren haben das gemacht, was Investoren machen. Sie haben sich um ihr Investment gekümmert.
Sie wollten die Burn Rate senken.
Und entsprechend haben sie, nachdem es also nicht geklappt hat, mit dem Börsengang geguckt haben, dass sie mit heiler Haut rauskommen. Das Klar. ist doch das Übliche, was Investoren eben so machen.
Logisch, die Interessenslage ist natürlich ganz unterschiedlich. Während solche klassischen Finanzinvestoren versuchen, ihr Invest so gut wie möglich zu retten, hatten Familienunternehmer die Leidensfähigkeit und die Bereitschaft auch richtig zu leiden mit dem Ziel, das Baby durchzubringen und durch dieses Tal durchzugehen. Und deswegen waren die Interessen unterschiedlich. Die Investoren wollten das Unternehmen zerschlagen, ein paar gut gehende Marken verkaufen und dann Deckel zu und fertig. Und meine Frau und ich, wir wollten alles dafür geben, dass unser Baby auch weiter am Leben bleibt. Und wir haben es ja auch geschafft.
Das ist die erstaunliche Wendung. Vorher ist es ja ganz klassisch, also dass dann die Filetstücke versucht werden, da rauszubrechen und rauszuschneiden, dass die Berater drauf sehen, dass mindestens ihr Honorar dabei noch rauskommt und dergleichen Dinge. Das haben Sie ja nun alles erlebt, diese Geschichten. Aber es ging erstaunlicherweise anders weiter, nachdem die Titus AG damals mit 22 Millionen, nicht gerade wenig, in den roten Zahlen waren. Haben Sie die Investoren mit einem sechsstelligen Betrag rausgekauft und hatten wieder Handlungsfreiheit? Ja, woher haben Sie denn das Geld genommen?
Ja, das war eigentlich gar nicht vorhanden. Das war Kreativität dann zum Schluss. Im Prinzip war die Firma ja nichts wert, eigentlich eher ein Minusbetrag. Die hätte auch einer für 1 Euro nicht haben wollen, weil es war alles defizitär und nur Schulden am Hals. Und da kein Geld vorhanden war, haben wir halt so verhandelt, dass wir über Jahre das in kleinen Raten abstottern können. Und das hat halt hingehauen. Und dann haben wir mit der Bank lange verhandelt, weil wir waren ja eigentlich so hoffnungslos für alle erfahrenen Berater, dass keiner mehr dran geglaubt hat, dass wir die Kurve kriegen. Und dann habe ich halt ein halbes Jahr Zeit bekommen und wir haben halt einen Deal gemacht. Wenn ich so und so viele Millionen irgendwo auftreibe, dann wird auf ein paar Millionen verzichtet. Und naja, und da ich ein Beiser bin und meine Frau auch ein Beiser ist und alle, die an Bord geblieben sind, Beiser sind, haben wir uns halt durchgebissen.
Sie haben sich durchgebissen. Aber jetzt noch mal ein kleiner Schritt zurück. Wie war denn das eigentlich für Sie persönlich, als Sie gemerkt haben, naja, diese Investoren, die Sie da an Bord haben, die gehen ja plötzlich in eine ganz andere Richtung. Und ich komme nicht gegen die Mehrheit dieser Investoren im Aufsichtsrat oder im Vorstand, komme ich nicht dagegen an. Moment mal, hier beginnt ja was zu kippen. Hier beginnt ja das, was bislang mein Lebenswerk war, zu kippen. Wie war das für Sie persönlich? Also, wann haben Sie das gemerkt?
Also emotional gesehen war es natürlich die beschissenste Zeit, die ich in meinem Leben hatte. Habe ich verdrängt, wollte ich eigentlich nie mehr drüber reden, weil momentan wieder das Leben so viel Spaß macht. Aber Gott, aus ein bisschen Abstand kann man das ja auch alles etwas emotionsloser sehen. Aus der Operativen habe ich mich erst sehr gerne entfernt, weil wenn die Investoren sagen und kommen und sagen, ja, aber Herr Dittmann, Sie brauchen sich doch hier und hier alles nicht mehr drum zu kümmern, Sie brauchen wir jetzt hier schön im Fernsehen, in allen Talkshows. Dann hatte ich eine Managerin, die mich von Talkshow zu Talkshow vermittelt hat und ich war plötzlich Medienstar. Ja gut, ich meine, wenn man so gern in der Öffentlichkeit steht oder so eine Rampensau ist wie ich, dann macht das Leben dann natürlich super, super viel Spaß und plötzlich war ich komplett raus aus der Operativen, habe mich auch um nichts mehr gekümmert. Und umso schwerer war es später wieder, alles selbst operativ zu leiten. Und dann, als die Investoren versuchten, die Operative zu übernehmen, da habe ich natürlich auf einmal gemerkt, boah, ich bin ja fast so gut wie machtlos. Solange ich erfolgreich bin, hängen mir alle an den Fersen und alles ist ganz einfach. Man braucht nur schnippen, alle stehen stramm. Und ja, und wenn man dann plötzlich erfolglos ist, wird man behandelt wie ein Stück Scheiße. Und das ist natürlich erstmal für das Selbstbewusstsein und das Selbstwertgefühl keine schöne Situation.
Wir haben ja dieses Auf und Ab erlebt. Also man muss ja sofort an eine Halfpipe denken. Das Leben als Halfpipe, also der Skateboarder, der selber dieses Auf und Ab für sich selber in seinem Leben realisiert. Bei diesem ganzen Auf und Ab gibt es aber eine erstaunliche Sache. Und das ist die Rolle Ihrer Frau. Das ist ja so ein konstanter Punkt durch all die Jahrzehnte durch. Was ist das für eine Rolle?
Ja, Gott, da haben wir uns bewusst nie groß Gedanken drüber gemacht. Das hat sich einfach so ergeben. Wir sind seit über 40 Jahren zusammen. Und automatisch hat sich auch so die Rollenaufteilung ergeben. Ich bin das Gaspedal und sie die Bremse. Und man braucht ja nun mal zum Fahren beides. Von daher ergänzen wir uns wunderbar.
Ja, aber und Börsengang und so weiter, das war schon, also da hat wahrscheinlich niemand gebremst.
Jein, es war einfach, ja, Gott, ich meine, ich habe mir, nee, so richtig gebremst hat keiner. Wir waren, das ist ja wiederum das Schöne, wir erarbeiten zusammen sozusagen die Entscheidungen und dann ziehen wir natürlich beide gemeinsam am Draht. Inzwischen muss ich immer sagen, wir drei, weil unser Sohn eine mindestens genauso bedeutende Rolle in diesem Familienunternehmen-Geschichte spielt, weil eben hätte ich fast in diese Anmoderation eingegriffen, weil ich bin ja seit 2 Monaten überhaupt kein Geschäftsführer mehr von der Titus GmbH. Deswegen bin ich natürlich nicht der erfolgreichste Skateboard-Unternehmer Europas, sondern eigentlich mein Sohn momentan. Wir haben halt einen Generationswechsel hingelegt und der hat super funktioniert. Und mein Sohn hat mal gesagt, stiften gegangen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Ich habe halt eine Stiftung gegründet und bin jetzt Anstifter.
Da kommen wir gleich noch dazu. Aber wir bleiben nochmal an diesem Punkt, als es Ihnen gelungen ist, wieder aus den roten Zahlen rauszukommen, die Investoren daraus zu schmeißen, aus der AG eine GmbH zu machen, wieder ins operative Geschäft zu gehen. Ja, und da standen Sie nun in Ihrem Laden. Ich versuche mir das jetzt mal gerade vorzustellen. Was ist das für eine Situation gewesen? Sie haben der Belegschaft gesagt, ja, guten Morgen, hier ist Titus, ihr kennt mich alle noch und hier bin ich wieder und ich werde wieder ins Geschehen eingreifen. Wie haben die reagiert?
Also da brauchte ich unglaublich viel Selbstdisziplin. Weil ich hab mich natürlich schon monatelang mit dieser neuen Aufgabe auch auseinandergesetzt, mich inzwischen auch wieder mental sozusagen zurechtgefunden und war schon wieder relativ stark, um das alles in die Hand zu nehmen. Aber ist klar, wenn das bei mir alles schon im Kopf wieder stimmt, ist die Meinung der Mitarbeiter und der Umwelt natürlich noch ganz anders. Und das ist eigentlich immer eine ganz, ganz schwierige Situation für jeden Menschen, wenn draußen die Meinung, das Image, das Bild eigentlich noch ein ganz anderes ist als das, wie man sich schon selbst fühlt und man weiß genau, da will ich hin. Dann steht man da und sagt, wow, wir schaffen das und ich habe einen Plan und so weiter. Und dann meldet sich dann die erste Mitarbeiterin und sagt, aber Titus, du bist jetzt 5 Jahre lang überhaupt nicht mehr in der Operativen gewesen. Meinst du, kriegst das überhaupt hin? Meinst du, kannst das überhaupt? Also vor den Mitarbeitern zu stehen und aus der Mitarbeiterschaft solche Zweifel an einem selbst zu hören, dann muss man schon sehr diszipliniert zu sich selber sein und mit dieser Situation klarkommen. Also das war eine große, große Aufgabe.
Aber naja, Sie waren 5 Jahre jetzt aus dem operativen Geschäft weg. In den 5 Jahren sind Sie aber allmählich auch ein bisschen älter geworden. Hallo. Sie erinnern sich ja noch an diese Sprüche, trau keinem über 30.
Ja, den habe ich leider früher mal ernst genommen.
Den haben Sie ernst genommen. Nun haben Sie die 60 schon einige Zeit lang überschritten. Und ja, manch einer würde auch sagen, naja, Skateboarder ist ja was für die Jugend, aber nicht für 62-Jährige.
Ja, da sind wir jetzt bei einem ganz interessanten Thema, weil ich natürlich jetzt über 30 Jahre mich auch mit den gesellschaftlichen Entwicklungen, gerade was so Jugendkulturen insgesamt so, ich sag mal, trendforschungsmäßig, die Gesellschaft, das hat mich schon immer ein bisschen interessiert. Und ich bin fest überzeugt, dass diese typische Altersclusterung oder ich könnte sogar ganz hart sagen, diese Zwangsgesinnungen, die man in einem gewissen Alter früher haben musste. Also ein Mensch, ich rede jetzt mal von der Pubertät an, hatte dann so in jedem Lebensabschnitt seines Alters eigentlich immer eine ganz bestimmte Gesinnung und die änderte sich mit dem Alter. Und deswegen auch marketingmäßig konnte man immer schön altersmäßig clustern und konnte dann zielgerichtet auf den Punkt die Werbung machen. Das ist heute komplett anders und ich glaube, wir sind in einem riesen Umbruch hin zu einer, ja, ich sag mal, ich nenne das immer ästhetische Sinnungsgenossenschaften, die man eigentlich dann eher ansprechen kann. Das heißt, das hat vielleicht auch mit unseren modernen Medien zu tun, wo man sich ja im Internet auch ganz schnell in unterschiedlichsten Gesinnungsgenossenschaften aufhalten kann. Man bleibt dann meistens da hängen, wo man die meiste Anerkennung findet und bleibt dann unter Umständen ein ganzes Leben lang da drin oder sogar parallel in verschiedenen Gesinnungsgenossenschaften. Also wenn man auf ein Open-Air-Konzert geht heutzutage, da findet man durchaus 15-Jährige neben 50-Jährigen im Schlamm liegen. Das hat es vor ein paar Jahrzehnten auch noch nicht gegeben. Die Beatles sind noch mit Schlips und Anzug auf die Bühne gegangen, um erwachsen zu wirken. Heute kommen die Rolling Stones auf die Bühne, dass man meint, da ist eine Teenie-Band. Und das zeigt, wie sich unsere Gesellschaft geändert hat. Aus einer erwachsenenorientierten Welt ist eine jugendorientierte Welt geworden und die Differenzierungen werden immer mehr in der Zukunft durch Gesinnungen altersunabhängig stattfinden.
Sie sagen, aus Generationsgenossenschaften werden Gesinnungsgenossenschaften. Nun gibt es aber die Generation nach wie vor. Es gibt auch die Ablöseprozesse von Generationen, was eigentlich schwierig für Ihren inzwischen erwachsenen Sohn Julius gegen den Vater sich abzugrenzen.
Ja Gott, ich würde das jetzt mal so formulieren, das war gar nicht nötig, weil dieses Gegen...
Für ihn war es nötig.
Nee, auch nicht. Ich nehme das Gegen jetzt mal raus, weil auf der einen Seite meine Frau und ich, wir haben so ein bisschen auch ein pädagogisches Experiment probiert, was super, super gut funktioniert hat. Wir haben wirklich versucht von Anfang an, unseren Sohn immer schon wie so ein bisschen, klar, kindgerecht, aber doch irgendwo als einen gleichwertigen Partner in unserem Familienverbund zu betrachten. Also dieses klassische Vater-Sohn oben unten und sowas, das hat es bei uns also nie gegeben. Und dadurch ist er schon sehr früh eigentlich mit einem Selbstverständnis konfrontiert worden, dass er ein volles Mitglied von uns dreien ist. Und von daher war diese Phase, wo man sich dann so von den Eltern lösen muss und gegen die Eltern was machen muss, damit die endlich kapieren, ich bin kein Kind mehr. Also das hat nie stattgefunden und musste auch nicht stattfinden, weil er da schon sehr frühzeitig reingekommen ist. Klar.
Könnte ja sein, dass er plötzlich mit Inlineskaten mal beginnt.
Ja, das hat er gemacht in der Pubertät. Da hat er alles Mögliche gemacht mit Snakeboards und Inlineskaten. Klar hat er da versucht, auch zu zeigen, hey, ich gehe meinen eigenen Weg. Aber na Gott, da muss man halt auch die Nerven haben. Und egal wie peinlich das ist, dass jetzt plötzlich einer bei einer Skateboard-Weltmeisterschaft mit Inlines auf der Plattform steht, dann muss man ihn halt lassen, da muss ich dann halt durch.
Herr Dietmann, kommen Sie eigentlich noch zu Ihrem Hobby, alte Oldtimers zusammen zu basteln?
Das passt wunderbar zu dem Thema Vater-Sohn, weil Gott sei Dank, bin da so glücklich drüber, hat auch mein Sohn dann irgendwann Gefallen gefunden am Schrauben und Autos restaurieren oder auch zu tunen und fertig zu machen. Und wir haben schon manchen amerikanischen V8-Boliden gemeinsam wieder zum Leben erweckt. haben gemeinsam Rennwagen gebaut, fahren zusammen historische Tourenwagenrennen. Inzwischen auch mit einer alten Dodge Viper, die wir auf Gas umgebaut haben, 24-Stunden-Rennen. Also das ist schon ein gemeinsames Hobby und zweimal die Woche versuchen wir auch, die Termine zu halten, um dann jeweils bis tief in die Nacht uns schmutzige Fingernägel zu holen.
Ja, die Geschichte geht noch weiter. 2009 hatten Sie nun auch die offizielle Anerkennung des Landes Nordrhein-Westfalen bekommen mit dem Verdienstorden durch den damaligen Ministerpräsidenten Jürgen Rüttgers überreicht. Sie haben dann 2009 ebenfalls die Titus-Tittmann-Stiftung gegründet, die humanitäre Kinder- und Jugendprojekte in verschiedenen Ländern der Welt, in verschiedenen Kontinenten organisiert. Darüber wollen wir gleich sprechen. Jetzt hören wir wieder einige Takte Musik, und zwar Sie haben sich Urban Blues von Brixton Boogie gewünscht. Was ist das für eine Musik?
Ja, das ist Blues halt. Und Blues war für mich früher auch immer eine sehr intensive, emotionale, gefühlvolle Musik, die ich sehr geliebt habe. Und ich habe jetzt bei einer Talkshow hier in Münster den Chris Kreuzer, der hinter dieser ganzen Geschichte steht, kennengelernt. Auch ein ehemaliger Münsteraner. Und die Mascha, die Tochter von Frank Elsner, singt dort. Und nicht nur, dass ich die beiden sympathisch finde, sondern die Musik spricht mich auch an.
Unternehmer und Afghanistan-Helfer Titus Dittmann ist heute zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur. Gastgeber ist Konrad Ley. Herr Dittmann, Ende 2008 war es, als Sie in Ihren verschiedenen Läden 2 Tonnen Bretter in Deutschland einsammelten und nach Afghanistan beförderten. Wann waren Sie eigentlich persönlich das erste Mal in Afghanistan?
Januar 2009, um die Bretter dort in Empfang zu nehmen, beziehungsweise bevor ich die in Empfang nehmen konnte, musste ich die erstmal bei der afghanischen Post durch den Zoll boxen, und das hat einen ganzen Tag gedauert, und ich musste dann auch darüber wegsehen, dass mehrere Pakete fehlten und aus einigen Paketen die Skateboards rausgenommen worden waren und dass ich noch $600 brauchte, um alle so zu stimmen, dass ich dann auch endlich den kleinen LKW beladen durfte. Naja, das war ein komplett neue Erfahrung. Ich war schließlich das erste Mal in Kabul, aber ein einschneidendes Erlebnis, insbesondere als ich dann anschließend mit den Gründern von Skedistan, also das ist so ein Australier, der hat in Kabul, so fing das überhaupt an, muss ich kurz erzählen. Also ich habe 2008 im Spiegel, glaube ich, war das ein Artikel gelesen, dass so ein wahnsinniger Australier in Kabul eine Skateboardhalle eröffnen will. Das hat mich so fasziniert, dass ich dann gesagt habe, dem muss ich helfen, und habe diese Skateboards gesammelt und dann rübergebracht. Ja, und dann habe ich mit ihm drüben die Skateboards durch den Zoll geboxen. Dann sind wir in Waisenhaus gegangen, haben Skateboardunterricht gemacht. Und diese Reaktion dieser Waisenkinder, das war für mich wirklich ein einschneidendes Erlebnis in meinem Leben und hat mein Leben wirklich verändert. Und da war für mich wirklich klar, wow, hier kann man mit so wenig Geld, mit viel Engagement, aber wirklich mit ganz, ganz kleinem Euro, kann man so Welten bewegen und Kinder glücklich machen. Und wenn wir Glück haben, an das Wertesystem dieser pubertierenden Generation oder der Kinder- und Jugendgeneration in Afghanistan rankommen. Mein Traum, meine Vision ist halt, wenn wir es schaffen, dass wir auch nur einige Kalaschnikow mit Skateboards austauschen können, dann ist das der erste Weg in die richtige Richtung. Wenn man eine Gesellschaft verändern will, dann muss man bei den Kindern und Jugendlichen anfangen. Und ja, inzwischen war ich viermal drüben. Und vor ein paar Wochen, zum Ende des Ramadan, war ich in Herat. und habe dieses Fastenbrechen dort mitbekommen und war doch sehr schockiert. Also es ist ungefähr ein dreitägiges Fest, so ungefähr in der Größenordnung wie bei uns Weihnachten so zu sehen. War natürlich ein bisschen blöd, dass ich in Unkenntnis dieser kulturellen Voraussetzungen die Eröffnung des Skateboardparks aufgerechnet auf den Heiligabend oder den ersten Weihnachten jetzt übertragen gesehen gelegt habe. Infolgedessen mussten wir das auch etwas kleiner dann über die Bühne bringen. Ja, aber dann habe ich halt erlebt, dass wirklich zumindest die Jungs fast zu 100% an Geschenken nur Spielzeugpistolen, Spielzeuggewehre in der Hand hielten, überall Gewehre verkauft wurden und da förmlich ein Kinderkrieg in der ganzen Stadt stattfand, weil die ja dann auch mit Erbsen und mit Plastikkugeln aufeinander schießen und wenn man zwischen die Fronten gerät, das auch ganz schön wehtut.
Kann auch ins Auge gehen.
Richtig, richtig. Da verlieren auch mehrere Kinder dann meistens über die Feiertage das Augenlicht. Aber da war mir klar, wow, hier, das ist genau der richtige Weg. Und wenn ich in einigen Jahren sehe, dass zumindest die Hälfte schon mal mit dem Skateboard stolz unterm Arm durch die Gegend läuft und da ihre Competition austrägt und da ihre Aggressionen dran auslässt. Ich finde, mit dem Skateboard kann man auch eine verdammt coole Sau und ein harter Mann werden. Da braucht man nicht unbedingt eine Kalaschnikow.
Sie arbeiten in Afghanistan mit Robert Neudeck zusammen und dessen Initiative Grünhelm e.V. Robert Neudeck hat inzwischen 32 Schulen in Afghanistan eröffnet und Sie waren bei einer dieser Schuleröffnungen dabei. Und zwar, da ging es um die sogenannte Bad Vilbel-Schule. Warum denn der Name?
Die Namen kommen so zustande, das sind einfach die Namen der Sponsoren. Robert Neudeck und genau nach diesem Vorbild gehe ich jetzt auch vor, wenn ich Skateparks auf den Schulhöfen von Robert Neudecks Schulen bauen möchte. Oder jetzt haben wir ja die erste Skateboardbahn in Karok an einer Schule, haben wir fertig und eröffnet. Ja, er sucht sich einen Sponsor. Das kann eine Gemeinde sein, die Bürger einer Gemeinde oder eine Schule oder irgendein Rotary-Club oder wie auch immer. Er braucht 40.000 Euro, so in etwa, und dann stellt er für 40.000 Euro dort eine ausgewachsene Schule für ein paar tausend Schüler hin. Und das finde ich einfach faszinierend. Das Ganze geht nur, weil er dann nicht diese offiziellen Wege geht und das auch nicht mit deutschen Arbeitern oder wie auch immer dort einfach hinsetzt und dann hauen alle wieder ab, sondern ich nehme jetzt den Skateboardpark als Beispiel. Da haben wir 40 Dorfbewohnern, haben wir 2 Monate lang einen Job gegeben. Dann haben sie sich den Park selbst gebaut. Innerhalb von 2 Monaten. Das Ganze hat 15.000 Euro gekostet. Dafür kann man hier noch nicht mal einen Bauantrag stellen. Und also wie ich eben sagte, mit ganz wenig Geld wird da ganz viel bewegt. Und da ist Robert Neudeck mit seinen Grünhöllen mit Sicherheit ein großes Vorbild.
Ja, jetzt stelle ich mir das vor, Sie kommen dorthin und Sie zeigen denen mal so ein bisschen, wenn man es kann, sollte es so aussehen. Ja, und Sie sind dann von 20, 30 Jugendlichen oder Kindern sind es womöglich sofort umringt. Da können Sie ja gar nicht mehr üben.
Ja, wenn es nur 20, 30 wären manchmal, dann könnte man das noch in den Griff kriegen. Aber da sind manchmal schon wirklich ein paar hundert, die sich um diese Skateboards kloppen. Deswegen haben wir dort ganz andere Probleme wie hier. Das heißt, wir müssen uns aus unserer Kultur irgendwie mental auch rausbewegen und müssen akzeptieren, was wir vor Ort vorfinden. Und dort ist die Erziehung halt extrem autoritär noch. Die älteren Schüler, die kriegen wirklich ein Stöckchen in der Hand und nach der Pause werden dann die jüngeren Schüler mit dem Stöckchen in die Klassen getrieben. Als ich das erste Mal gesehen habe, wollte ich schon fast einschreiten, aber das wäre natürlich das Falscheste, was man machen kann. Immer mit dem erhobenen moralischen Zeigefinger. Ich weiß, wie es geht. Ich weiß, was Pädagogik ist. Das müsst ihr anders machen. Komplett falsch. Wir müssen uns einfach den Gegebenheiten dort stellen, sie akzeptieren und damit leben. Deswegen ist auch das größte Problem bei uns dort diese unbändige Freude, die dazu führt, dass natürlich jeder dem anderen das Skateboard unterm Hintern wegziehen will, das irgendwo in den Griff zu kriegen und da wirklich ein bisschen Disziplin in die ganze Sache reinzukriegen. Das ist also schon eine Riesenaufgabe.
Disziplin in afghanische Schulen hört sich gut an. Ja, was machen Sie denn konkret? Ich meine, die erste Aufgabe wird wahrscheinlich sein, Sie müssen ein bisschen aufpassen, dass die Dinger nicht wegkommen und sofort weiterverkauft werden.
Ja, auch da mussten wir eine Menge lernen. Also zunächst muss ich nochmal sagen, das ist komplett unterschiedlich. Dieses Projekt, was wir zuerst unterstützt haben in Kabul, hat ganz andere Voraussetzungen als das Projekt, was wir jetzt auf dem Land im Westen in Karok durchgeführt haben. Kabul ist ja schon, ja, hört sich jetzt ein bisschen komisch an, schon fast eine westliche Stadt durch den ganzen westlichen Einfluss und die Botschaften. Und wenn jemand aus dem Westen halt nach Afghanistan beruflich muss oder wie auch immer, die hängen alle in Kabul ab. Also ist Kabul schon überhaupt nicht mehr vergleichbar mit dem Land. Der Schritt von Kabul wieder aufs Land ist nochmal so groß wie hier von Münster nach Kabul. Und von daher haben wir dort auch mit ganz anderen Problemen zu kämpfen. Wir versuchen auch sozusagen das Skateboarden in diese ganze Schulsystem zu integrieren. Jetzt können wir da nicht einfach ein Schulfach draus machen, das ist natürlich völlig klar. Aber neben diesem normalen Bildungsanspruch wollen wir halt diesen Kindern und Jugendlichen dort eine Möglichkeit geben, sich auch kindgerecht und jugendgerecht zu entwickeln. Und dafür ist das Skateboard dann super gut. Es geht gar nicht darum, gute Skateboarder dort zu erzeugen, sondern das Skateboard ist rein ein Werkzeug. Könnte auch irgendwas anderes sein, aber das Skateboard eignet sich halt ganz besonders dazu, weil es halt so einen hohen Aufforderungscharakter hat. Das Schöne bei dem Skateboard ist, dass es kulturell auch so unbeleckt ist, dass die Mädchen auf das Skateboard steigen dürfen. Wir haben extra eine 2 Meter hohe Mauer um diesen Schulhof und diesen Skatepark gezogen, damit die Mädchen die Möglichkeit haben, auch Skateboard zu fahren.
Also weil Mädchen das findet, und Jungs machen es zusammen?
Nein. Das ist ja, auch Schule findet getrennt statt. Entweder morgens die Mädchen, nachmittags die Jungs oder umgekehrt. So, und wenn die Sportunterricht haben, die Mädchen würden nie Sport treiben aufgrund dieser Erziehung, wenn Jungs zugucken können. Also müssen wir dafür sorgen, dass die Jungs nicht zugucken können. Und das geschieht durch eine 2 Meter hohe Mauer. Und schon können sich die Mädchen dann darin auch entfalten. Und das ist halt super schön, dass es dort eine Möglichkeit gibt, weil die Mädchen dürfen halt keine Männersportarten betreiben oder ich sag mal, ja, das kommt auch wieder drauf an, in welchem Umfeld die sich gerade befinden. Ich weiß, es gibt eine Frauen-Nationalmannschaft sogar, aber das ist durchaus ein extremer Ausnahmezustand.
Ja, ich habe gelesen, Skateboards werden von afghanischen Kindern Mäuseautos genannt. Ja, das hat ja was, beinahe was Magisches an sich.
Tatsache ist, dass der Hausmeister dieser Schule, als ich die Kinder gefragt habe, was ist das? Und die Kinder alle groß guckten, weil sie es noch nie gesehen haben. Und dann sagte der Hausmeister, das ist ein Mäuseauto.
Das war Ihre Reise von den Münstermonsters zu den Mäuseautos in Afghanistan. Und damit geht auch unser Doppelkopfgespräch mit Titus Dietschmann zu Ende. Gastgeber war Konrad Ley. Als Schlussmusik, was haben Sie sich da gewünscht? Die Gruppe Rage, Lingua Mortis, das hört sich ziemlich düster und nach Tod an.
Ja, hört sich aber gar nicht so düster an, zumal er ich rede jetzt von Viktor Smolsky, ein Mitglied von Rage. Er hat ja im Prinzip damit angefangen, Symphonieorchester mit in diese Metal-Musik reinzunehmen. Ja, seit ich den etwas näher kennengelernt habe, den Viktor Smolsky, und er sogar mit mir zusammen auf unserer Dodge Viper beim 24-Stunden-Rennen als Rennfahrer teilgenommen hat, verbindet uns natürlich mehr als nur die Musik, sondern auch der Rennfahrvirus. Und deswegen habe ich gedacht, es muss unbedingt Viktor Smolsky und Rage dabei sein.
Und zwar mit dem Song Lingua Mortis, die Sprache des Todes.
Sie hörten den Doppelkopf in HR2 Kultur in der bearbeiteten Podcast-Version. In der Sendefassung sind alle Musiktitel in voller Länge zu hören. Die Sendung können Sie hören von Montag bis Freitag, jeweils ab 12.05 Uhr und als Wiederholung am gleichen Tag ab 23.05 Uhr. HR2 Kultur. Ermöglicht durch Ihre Gebühren.